willkommen zum Podcast Remote Coffee. Schnapp dir einen Kaffee und lass uns gemeinsam einen gedanklichen Setzling für das Thema Remote Work pflanzen und diesen mit Ideen bewässern. Mal schauen, was da rauskommt. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge Remote Coffee zum Thema Wer sind wir und wenn ja, wie viele? Nein, das ist natürlich nicht der Titel, nur ein Spaß, aber ein bisschen Ernst ist doch dabei. Denn heute wollen wir gemeinsam in die Tiefe der Xapling einsteigen und lernen, warum wir eigentlich das tun, was wir tun. Und das machen wir heute gar nicht alleine, sondern wir haben wieder mal einen Gast dabei. Und ich freue mich sehr, dass Benjamin Schatter, Mitgründer und Geschäftsführer der Xapling GmbH, heute bei uns im Podcast ist. Herzlich willkommen, Ben.
Hallo, vielen Dank.
Schön, dass du da bist. Natürlich ist Ben nicht alleine da, sondern auch der Ammo ist da. Hallo Ammo.
Hallo Thea und hallo Ben.
Wir machen das wie immer zusammen. bevor wir so richtig in die Tiefe einsteigen, Ben, magst du ein bisschen was von dir erzählen? Wer bist du so und was hast du vor der Xapling gemacht? So, hast du Familie? Lebst du auf dem Iglu oder so? Was macht dich aus?
Kurz zu mir. Ich bin jetzt 36 Jahre alt, bald 37, Vater von 3 Kindern, 3 Mädchen, 5, 3 und mittlerweile Einjährige. Ich war gute 10 Jahre vor der Xapling als Freiberufler unterwegs im Bereich Software QA, sprich Testmanagement, Testautomatisierung, all was dazugehört. Und habe dann rund 2016 müsste es gewesen sein, bei einem Kunden den Matthias Kowalski kennengelernt. Der Frank Hände war dann auch dabei, halt nicht in dem Projekt selber, sondern im selben Gebäude tätig. Jahre später, 2018, 2019, rum gingen die ersten Gespräche los, dass wir die Firma gründen möchten oder dass wir Ideen gemeinsam schaffen könnten, um eine eigene Firma zu gründen. Und 2021 oder 2020 im Dezember wurde es dann tatsächlich soweit und 2021 haben wir dann die Geschäftstätigkeit der Xapling GmbH gestartet.
Sehr schön. Also wir haben quasi hier den Experten, wenn es darum geht, warum eigentlich die Xapling das ist, was sie ist. Unsere Hörerinnen und Hörer im Podcast haben es ja schon mitbekommen, dass wir natürlich ein Remote-Work-Unternehmen sind. Also wir arbeiten remote, heißt von zu Hause. Aber womit wir uns hier in diesem Podcast bisher nicht im Detail beschäftigt haben, ist eigentlich die Frage, welche Formen von Remote-Arbeit gibt es eigentlich? Und welche genau davon haben wir? Ben, willst du uns da ein bisschen mit reinnehmen, was es da für Unterschiede gibt und vielleicht auch schon einen ersten Ansatzpunkt dafür mitgeben, warum wir eigentlich die Form machen, die wir machen?
Sehr gerne. Also wir unterscheiden in 3 verschiedenen Arten von Remote-Arbeit. Das ist einmal Full Remote. Das ist in unseren Augen vor allem international tätige Teams und Unternehmen, die halt nicht nur in einem eigenen Land rekrutieren, sondern wirklich zeitzonenübergreifend, länderübergreifend. Die arbeiten wirklich hundertprozentig remote. Da trifft sich in der Regel niemand vor Ort. Gibt keine regelmäßigen Meetings, die irgendwo gesammelt stattfinden. Und in der Regel hast du halt so eine Kommunikation, die in Englisch stattfindet. Wir bezeichnen uns selbst als All-Remote-Unternehmen. Gibt auch das ein oder andere Unternehmen, was sich so bezeichnet. Da ist, wir versuchen quasi alle remote im Homeoffice tätig zu sein. Wir haben keine fixen Büros, wo die Leute arbeiten können. Es kann mal passieren, dass ein Mitarbeiter, wie wir jetzt in der letzten Folge gehört haben, im Campervan durch die Gegend reist oder in Coworking Spaces vielleicht auch schon mal tätig ist, wenn er zu Hause nicht die Möglichkeiten hat, vernünftig zu Hause zu arbeiten. Unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind öfters mal bei Kunden vor Ort. Also öfters heißt bei uns, bei vielen Kunden einfach mal so, sagen wir, 1-2 Mal im Quartal wird man sich schon mal zum Kunden bewegen können. Das ist natürlich bei Full Remote Unternehmen nicht der Fall. Vorteil groß für uns ist, dass wir halt nicht nur irgendwie in Dortmund oder in Altena rekrutieren müssen, um Leute jeden Tag hinzukarren, sondern wir haben einfach die Möglichkeit, deutschlandweit problemlos Leute zu rekrutieren. Dann gibt es noch das, was wahrscheinlich jeder irgendwie von euch kennt, Hybrid. Ja, das heißt, wir haben irgendwie als Unternehmen ein Büro, wo eigentlich die Leute jeden Tag hinkommen, aber mein Chef oder mein Unternehmen erlaubt es mir 1-2 Tage die Woche, mal remote von zu Hause aus zu arbeiten. Du hast natürlich relativ viele Probleme. Du brauchst physische Büros für alle Mitarbeiter, falls doch mal alle zeitgleich da sind. Du musst das Ganze koordinieren, ne? dass MitarbeiterInnen, die irgendwie zusammenarbeiten sollen, dann auch wirklich zeitgleich vor Ort sind und nicht irgendwie einer im Homeoffice, einer nicht. Ne? Ich meine, jeder kennt wahrscheinlich das Problem von Meetings, die so hybrid stattfinden, ne? Wo irgendwie 8 Leute vor Ort sind, 3 Leute sind remote. Da wäre eigentlich die beste Lösung, dass alle 11 Leute in dem Moment am Rechner sitzen und remote agieren oder im Team sind und nicht so einer so eine Lösung haben, wo du so eine Meeting-Spinne oder ähnliches auf den Tisch legst, ne, und Leute nicht im aktiven Gespräch teilnehmen können.
Ja. Meine nächste Frage hast du so ein bisschen schon mitbeantwortet, aber ich würde doch sie nochmal stellen wollen, nämlich die Frage, warum habt ihr euch damals bewusst für dieses All-Remote entschieden und nicht gesagt, wir machen Hybrid oder wir machen Full-Remote? Also was war da der Hauptgrund, das zu tun?
Ja, also da gibt's viele Gründe. Zum einen, Matthias und ich waren die Ersten, die in die Gespräche reingemacht, Frank kam dann dazu. Uns war schon immer wichtig, dass wir was verändern. Und eine der großen Veränderungen, die wir halt sehen und wichtig finden, ist einfach, dass Mitarbeiter ihre Zeit vernünftig nutzen können oder Menschen ihre Zeit vernünftig nutzen können und nicht irgendwie unnötig im Pendeln verstricken. Ich meine, ich kenne das selber. Ich war 10 Jahre Freiberufler. Ich habe teilweise 2-3 Stunden pro Tag nur auf der Autobahn verbracht, ohne Mehrwert zu haben. Ne? Das heißt, meine Arbeitstage waren dann eher 10, 12, 15 Stunden, anstatt die 8, die ich eigentlich bezahlt bekomme. Das braucht halt kein Mensch. Dazu kommt halt, Büros sind in der Regel irgendwie in Innenstädte drin, wo halt eigentlich Mitarbeiter wohnen sollten. Das heißt, dann die ganzen Bürotürme bräuchten wir nicht, wir könnten da schöne Wohnhäuser rausbauen. Das ist deutlich interessanter. Geht aber halt nur, wenn die Mitarbeiter nicht irgendwie in die Städte fahren müssen zum Arbeiten. Ansonsten ist halt geschäftsbedingt haben wir natürlich eine Kundschaft, die wir bedient haben in den letzten 10 Jahren oder ich halt in den letzten 10 Jahren bedient habe, die halt noch nicht auf 100% remote unterwegs sind. Ne? Das heißt, nicht alle Projekte können wir 100% remote machen. Wir sind schon, glaube ich, sehr, sehr gut mit dem, was wir als Kundenstamm haben. Also wie gesagt, da gibt es durchaus Kunden, die halt alle 3-4 Monate sich mal treffen wollen. Nicht, weil sie es dienstlich oder beruflich müssen, weil es Zwang ist, sondern einfach, weil sie sagen, hey, wir wollen sozialen Kontakt miteinander haben. Das ist eine wunderschöne Sache. Dann gibt es halt auch Kunden, die wollen halt alle 3 Wochen, alle 4 Wochen mal die Mitarbeiter sehen. Das kriegst du natürlich nicht hin, wenn du ein 100% Remote-Unternehmen bist, also ein Full-Remote-Unternehmen. Ich kann jetzt nicht Kollegen aus den USA jeden Monat einfliegen lassen. Das rentiert sich halt auf allen Seiten nicht und das ist auch gerade für die Umwelt nicht zuträglich. Ja. Auf der anderen Seite wird es zukünftig sicherlich bei uns auch. Also werden wir so ein bisschen, wir werden nicht Hybrid, wir werden mehr Full-Remote-Unternehmen. Sicherlich werden wir unsere Geschäftswelt ändern und da wird sicherlich in Zukunft zu kommen, dass wir halt auch mehr Produktentwicklung betreiben. Dann werden wir auch Teams haben, die einfach vollständig remote arbeiten und niemals irgendwo hinreisen müssen. Mit Ausnahme von den internen Meetings, die wir gerne haben.
Stichwort Corona. Die Xepling wurde ja Ende 2020 gegründet. Da hatte Corona den ersten Shutdown schon hinter sich und war so ziemlich am Peak von allen Maßnahmen. Hat die Pandemie eure Entscheidung beeinflusst oder hättet ihr auch ohne Corona die Firma genauso remote gegründet, wie ihr es gemacht habt?
Schwierig, das ist ein bisschen, was wäre, wenn. Sicherlich hat Corona ganz, ganz massiv dazu beigetragen. Die Gedanken gab es natürlich schon vorher. Corona hat aber gezeigt, okay, die Wirtschaft, die Kunden drumherum sind jetzt anscheinend in der Lage, sich zu bewegen, Sachen zu verändern von ihrem starren Bild. Alle müssen Vollzeit vor Ort sein, abzuweichen, um einfach flexibler zu arbeiten. Das hat nochmal einfach bestärkt, so, hey, jetzt machen wir es auf jeden Fall in diese Richtung, wir machen es ausschließlich. Also wir gehen jetzt diesen Weg, wir trauen uns. Wir versuchen nicht Wischiwaschi zu machen, sondern wir sagen, okay, jetzt remote, fertig. Da hat auf jeden Fall Corona definitiv einen großen Beitrag dazu geleistet.
Als Remote-Unternehmen haben viele natürlich direkt das Gefühl, dass man irgendwie ordentlich Geld spart. Man hat ja kein Hausmeister, kein Gebäude, keine Putzfrau, kein Pförtner. Ich muss keine teuren Parkflächen in Innenstadtlagen zur Verfügung stellen und so. Ist es tatsächlich so, also zeigt sich das bei uns, dass wir da einen Wettbewerbsvorteil haben oder haben wir an anderer Stelle einfach höhere Kosten, die das Ganze so ein bisschen aufwiegen?
Ja, ich glaube, wir könnten einen ganz, ganz großen Vorteil haben, wenn wir Dinge anders machen würden, als wir sie tun. Wir machen es ja bewusst anders. Ich sag mal, bestes Beispiel, was wir auf jeden Fall sparen, sind die großen Gebäudekosten. Ne? Wir haben mal über den Daumen gepeilt, was so andere Leute bezahlen müssen für Büros, da bist du so gute 2.000 Euro pro Person pro Jahr easy los. Ja, sparen muss natürlich, ne? Bei 20 Mitarbeitern bist du halt irgendwie 40.000 Euro weniger im Jahr los. Auf der anderen Seite starten halt unsere MitarbeiterInnen mit Top-Hardware aus, gute Büroausstattung, kriegen Bürostühle von uns und Tische und Co. Das sind natürlich alles Kosten, die irgendwie hinzukommen. Ja, auch Sachen wie jetzt ein Beispiel aus jüngster Vergangenheit, ein Aktenvernichter. Ne? Du brauchst einen Aktenvernichter, stellst halt eins irgendwie ins Büro rein, kann sich jeder dran bedienen. Nee, bei uns müssen jeder Geschäftsführer so einen Aktenvernichter haben, dann müssen wir halt 3 davon kaufen. Ja. Ja, das Ding wird halt zu 2% benutzt, aber trotzdem brauchen wir halt 3 Stück davon, weil wir können nicht erwarten, dass ich mal Dokumente mit per Post zum Matthias schicke und er kann die mal für mich entsorgen. Ne? Macht halt keinen Sinn. Ne? Also haben wir natürlich auf jeden Fall deutlich höhere Kosten. Also man könnte fast sagen, ist fast ein Luxus, den man sich da leistet, weil wir halt so Sachen machen. Oder unsere Strategie-Meetings, ne, wo wir uns halt regelmäßig einfach treffen. Das sind halt alles Kosten, die könnte man sich sparen, aber wollen wir halt nicht, weil wir wissen, dass es gut ist. Ja, also man kann sicherlich auch als Remote-Unternehmen gut Geld sparen, auch sehr, sehr günstig unterwegs sein, aber ich glaube, das wird einfach mittelfristig, langfristig sehr, sehr schlecht sein für das Unternehmensklima, wenn man halt an allen Seiten den Rotstift ansetzt, wo es machbar wäre.
Ja, vielleicht noch eine Frage, die haben wir in den ersten 3 Folgen unseres Podcasts viel besprochen, das Thema Recruiting. Also wenn ich jetzt gucke, von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die wir haben, sind vielleicht 3, die auch bei der Xapling arbeiten würden, wenn es ein On-Site-Unternehmen wäre. Also in Altena mit Firmensitz und dann hätten wir vielleicht 3 von 19 Personen, die da arbeiten würden. Mal die Frage so als Theorie gestellt, wenn die Xapling kein Remote, sondern ein On-Site-Unternehmen gewesen wäre, glaubst du, dass nach 3 Jahren Unternehmensleben wir auch schon so groß wären mit 19 Leuten? Oder hätte das Auswirkungen aufs Wachstum gehabt, weil wir einfach nicht das Personal finden? Was denkst du?
Das wäre auf jeden Fall erheblich schwieriger geworden.
Zumal wir von
Altena.
Also
ich kann es nicht ausschließen, dass wir... Zum einen reden wir von Altena. Also ich meine, ich wohne jetzt unweit von Altena entfernt. Das sind, ich muss jetzt lügen, 25 Kilometer oder sowas, 22 Kilometer. Ich brauche halt trotzdem 50 Minuten dahin. Also ich würde den Teufel tun, irgendwie nach Altena jeden Morgen zu fahren. Anders geht's ja allen anderen Leuten auch nicht. Mhm. Wir hatten mal einen Kollegen, der ein Mitarbeiter, der in der Nähe von mir gewohnt hat, auch der, das wäre auch, also das ist einfach alles zu weit. Nee, ich glaube, also wir hätten, wahrscheinlich hätten wir Leute gefunden. Ist jetzt nicht unvorstellbar. Ich meine, es gibt auch hier im Ruhrgebiet gibt es ganz, ganz tolle, glorreiche Menschen, die uns noch nicht gefunden haben und wir die auch noch nicht gefunden haben, die gerne zu uns kommen können. Aber ich bin mir sicher, dass es in Anführungszeichen nicht so einfach geworden wäre. Ne? Also die Leute, die wir heute haben, zum einen kannten wir die ja schon, die kriegst du nicht zum, also niemand von denen hätte, wär umgezogen, ne? Irgendwie nach Altena und in die Richtung von Altena. Kann ich mir bei keinem von denen vorstellen. Pendeln ist halt auch nicht möglich, das heißt, wir hätten einfach auf solche guten Leute verzichten müssen, was halt schwierig gewesen wäre. Ne? Also von daher, wir haben unglaubliches Glück, dass wir uns dazu entschieden haben, Remote-Unternehmen zu gründen, weil wir uns die Möglichkeit haben, komplett deutschlandweit ohne Probleme Leute zu rekruten. Onzuboarden und das ist halt unglaublich viel wert. Also wir hätten sicherlich machen können, aber wir hätten deutlich mehr lernen müssen und deutlich mehr machen müssen im Bereich Recruiting, um Leute gleichen Kalibers hier in der Region zu kriegen.
Hm. Ich meine, Amo, du hast ja selber mal gesagt, dass du bei der Xapling eigentlich auch deshalb oder vor allen Dingen deshalb arbeitest, weil du eben umziehen konntest und deine familiäre Situation da quasi den Vorzug geben konntest.
Ja, also ich konnte dahin ziehen, wo ich wollte und nicht dahin, wo meine Firma ist. Das war der kleine, aber feine Unterschied daran. Also ich bin nicht nach Altena gezogen, auch wenn ich immer höre, ist das schön. Aber ja, es war für mich ein ganz wichtiger Faktor. Also ich konnte einem Job nachgehen, auf den ich Bock hatte, ohne dass ich da irgendwie örtlich gebunden bin und kann halt selber entscheiden, wo ich gerne wohnen möchte. Fand ich ganz gut.
Du bist sogar noch weiter weggezogen. Ne, raus aufs Dorf, genau das, was wir immer antizipieren und sagen, hey Leute, geht doch aus den Großstädten raus, ja, geht dahin, wo das Leben noch schön ist, ja. Wo es gleich noch bezahlbar und ist.
Ja. Hinzu kommt ja auch noch, also ich glaube, ich habe es in einer der früheren Folgen schon mal kurz erzählt, ich habe schon vorher mal mit dem Gedanken gespielt, im Consulting tätig zu werden. Ich habe nur bei allen Firmen, wo ich mich beworben habe, nicht die Möglichkeit gesehen, von zu Hause zu arbeiten, sondern da war dann immer 60-80% Reisetätigkeit. Und das habe ich halt nun nicht. Also wenn wir es mal auf die letzten, jetzt muss ich lügen, 2,5 Jahre hochrechnen würden, wie viel Prozent ich da Reisetätigkeit habe, dann sind wir auf jeden Fall im einstelligen Bereich.
Ja.
Niedrigen einstelligen Bereich. Ja, aber wir haben jetzt ganz viel über Vorteile und warum machen wir das eigentlich und was ist cool daran, aber bestimmt gibt's auch Herausforderungen, die das Arbeiten von zu Hause, das Remote Work irgendwie mit sich bringt. Ben, was sind da so die größten Punkte, wo du jetzt sagen würdest, hey, ist nicht ganz so easy?
Also aus jüngster Vergangenheit möchte ich einmal Ausbilden ansprechen. Wir haben ja seit September einen Auszubildenden bei uns, einen dualen Studenten. Man kann sich gar nicht vorstellen, welche Hürden man hier überwinden muss, um ausbilden zu können. Das führt halt letztendlich auch dazu, dass wir sogar ein Büro anmieten mussten in Dortmund, weil die IHK es nicht zugelassen hat, keinen Büroraum zu haben, wo halt der Auszubildende täglich auf seine Ausbilder trifft, was halt komplette Utopie ist in einem IT-Unternehmen unserer Größe, ne? Da sind die Leute überall. Aber wir wurden trotzdem dazu gezwungen, sowas zu machen. Na, also noch ein so ein Ding, ne? Du bist ein Remote-Unternehmen, du willst eigentlich kostengünstig agieren, gut agieren und Leuten die Freiheit geben. Alte Prozesse sorgen halt dafür, dass du das nicht machen kannst. So eins der Dinge. Dinge, die du auch schon gemerkt hast, sicherlich, Amo und Thea auch, was so in Großunternehmen gang und gäbe ist, Kantine, Kantinenzuschuss, Essenszuschuss. Haben wir als Unternehmen ganz, ganz oft versucht, haben auch ein paar Sachen gemacht, sowas wie Lieferando-Gutscheine und Hello Fresh und keine Ahnung was. Das sind aber alles Dinge, die wir quasi komplett aus eigener Tasche bezahlen müssen. Ne? Also wir müssen für sämtliche Zuschüsse irgendwie machen und irgendwelches, was wir geben, müssen wir halt komplett die Steuern drauf bezahlen oder pauschal versteuern, wie auch immer, was halt ein Unternehmen in der Kantine halt nicht machen muss. Das sind halt einfach alte Gesetze, die irgendwann mal angepasst gehören. Was richtig nervig ist, ist, wenn du mal Bankengeschäfte machst, ne? Wenn man ein Leasingfahrzeug hat, was man sich bestellt oder sowas, ne? Als Firmenfahrzeug für einen Mitarbeiter, ne? Da soll halt in der Regel eine physische Unterschrift drauf. Eine physische Unterschrift heißt das leider bei uns. Wir kriegen ein Dokument, das muss irgendjemand ausdrucken, das muss dann zu mir geschickt werden, ich muss das unterschreiben und stempeln, dann schicke ich das weiter zu Matthias und der zum Frank und dann geht's irgendwann dahin, wo es hin soll. Ne? Das ist halt ein Riesenaufwand bei uns, das können wir uns auch sparen.
Und zum Thema Ausdrucken, wenn ich da kurz einhaken darf, erinnere mich, vielleicht erinnerst du dich auch, Ben, ich glaube, es war Woche 2 oder Woche 1, als ich dich anrief und sagte, ich bräuchte einen Drucker und du nur antwortest, wofür? Ja, ich bin doch Assistentin. Ja, ich brauche doch einen Drucker. Ja. Als Assistentin braucht man einen Drucker. Nein, bei uns nicht. Okay.
Ja, und ich weiß nicht, ich meine, weiß nicht, wie viel Papier du so mittlerweile druckst in der letzten Zeit, die du bei uns warst. Also ich kann für mich sagen, wie gesagt, ich bin 2010, 11 rum, sowas habe ich meine Selbstständigkeit angefangen. Ich habe mir damals frohen Mutes einen Drucker gekauft und so ein 1000er Blatt Papier aus der Metro. Ich habe noch bestimmt 900 Blätter davon. Also das halt in jetzt mittlerweile 13, 14 Jahren. Ne? Drucken ist nicht mehr so viel. Das ist auch gut so.
Ja.
Auch Banken lernen dazu. Ne? Leider die wichtigen Banken, lokalen Banken, ne? da fehlen die Prozesse noch ein bisschen. Das kriegen die aber sicherlich auch in den nächsten Jahren noch hin. Aber da sehe ich schon, dass es ein bisschen besser wird. Ansonsten, was halt super schwierig ist, da ist Thea ja auch sehr, sehr involviert drin, was das Thema Hardware und Büroausstattung angeht. Also Hardware ist halt so, wenn man einen Laptop kauft, dann muss der irgendwie erstmal, ich sag mal, zu mir geschickt werden. Ich muss da drüber gucken, ich muss den installieren, ne, und gucken, ob es in Ordnung ist, muss das vorbereiten, dann den Mitarbeiter schicken. Das heißt, wir haben zwei Versandvorgänge. Vom Händler zu mir, von mir wieder zum Mitarbeiter. Büroausstattung geht meistens direkt zum Mitarbeiter. Was ist, wenn der Mitarbeiter mal sich dazu entscheidet, unser Unternehmen zu verlassen? Dann haben wir da halt Büroausstattung mit nicht geringem Wert, die halt da wieder weg muss. Und wir hatten schon einmal den Fall, wo wir so einen Tisch dann leider nicht den Mitarbeiter überlassen konnten. Dann muss halt, ich weiß nicht, der muss mich mal korrigieren, aber ich glaube, es waren so 250, 300 Euro wie Versandkosten, ne, für einen Tisch- und Stuhlkombi, die irgendwie 1000 Euro wert hat.
Und wir haben, also das muss man ja auch dazu sagen, nicht einfach nur 250 Euro für die Spedition bezahlt. Wir hatten auch wirklich Glück, und das ist Glück in diesem Fall, dass zu der Zeit, als die eine Mitarbeiterin gegangen war, direkt ein neuer angefangen hat, der zufälligerweise den Schreibtisch auch nehmen wollte und konnte. Ansonsten muss man solche Möbel ja auch in irgendeinem Storage zwischenlagern, und darüber hinaus habe ich auch noch Stunden recherchiert, überhaupt eine Spedition zu finden, die so kleine Einzelaufträge übernimmt. Das ist alles nicht so ganz einfach.
Ja. Ja, hast recht. Also, ne, das Lager habe ich noch gar keinen Gedanken gemacht, weil es eben so gut lief, Glück gehabt. Das hätten wir jetzt nirgendwo lagern können. Mittlerweile hätten wir es vielleicht irgendwie lagern können, auch abgebaut, irgendwo in der Ecke stellen, aber es ist halt trotzdem unangenehm.
Ja, und also der Mitarbeiter kriegt dann seinen Bildschirm, vielleicht kriegt er auch zwei. Ich habe jetzt zum Beispiel zwei hier stehen. Und wenn du in einer Mietwohnung wohnst oder in einem Haus ohne Keller, dann hast du auch einfach keinen Platz, die Kartons aufzuheben. Das sind Riesendinger. Nee. Die schmeißt du einfach weg. Und wenn du dann irgendwann, wenn es ganz schlecht läuft, schon nach 6 Monaten, das Unternehmen wieder verlässt, wie willst du dann diesen Bildschirm wieder verschicken?
Ja, da muss man sich halt kreativ Gedanken darüber machen, was man mit so einer Hardware macht. Ne? Im Bestfall bleibt der Mitarbeiter so lange, dass die Hardware quasi abgeschrieben ist und sagen, komm, behalt. Ist wahrscheinlich günstiger, als das zu verschicken. Ja, ja, ansonsten natürlich ganz, 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 ganz persönliche Sachen, die halt wichtig sind. Ne? Mitarbeiter hat Geburtstag, ja, Geschenkübergabe bei uns. Dadurch, dass wir im Haus sind, ist halt vieles einfach digital. Es gibt digitale Gutscheine oder ähnliches, oder Geschenke werden per Post verschickt. Man ist nicht dabei, wenn der Mitarbeiter das auch macht. Das sind natürlich so Momente, die man halt nicht mitbekommt, ne? Oder halt nur grenzwertig mitbekommt. Ist natürlich eine Herausforderung, ist schade. Manchmal hat man das Glück, dass ein Geburtstag vielleicht gerade so nah an so einem Strategie-Meeting fällt, dass man sagt, hey, ich kann das da mitbringen. Ne, ist auch schon mal schön. Ja. Oder Dinge wie Mitarbeitergespräche, ne? Mitarbeitergespräche finden halt bei uns ausschließlich remote statt. Das klappt auch, glaube ich, sehr, sehr gut. Nichtsdestotrotz, so pflege ich das zumindest. Das ist immer ganz nett, doch mal so regelmäßig, mindestens einmal im Jahr mit meinen Mitarbeitern mal eine Runde essen zu gehen, ne, dass man sich mal in Ruhe austauschen kann. Das muss halt auch geplant werden. Ne? Also ich kann halt, dadurch, dass die Mitarbeiter halt nicht alle bei mir um die Ecke sind, ne, bin ich halt in der Regel einen kompletten Tag nicht vor Ort. Ne? Das kannst du also nicht mal eben zwischenschieben. Das ist auch so ein Problem, was man immer gut mitdenken muss.
Ja, und wenn einer in München, einer in Hamburg und einer in Aachen wohnt, dann kannst du die halt auch nicht an einem Tag besuchen.
Nee, dann geht eine Woche quasi für drauf. Ne? Also gerade München ist immer schwierig, ne? Lieben Gruß an die Deutsche Bahn. Ich versuch's nochmal mit euch bald.
Ist doch eine Tip-Top-Verbindung, die du da bekommst.
Ja, klar. Auf dem Papier ist sie immer gut. Ja, ansonsten, was haben wir noch für Herausforderungen? Onboarding, ne? Wenn neue Mitarbeiter kommen, ich weiß nicht, die eine oder andere kennt das wahrscheinlich, also, zumindest als ich noch früher mal Angestellter war. Onboarding war da immer relativ simpel, fängst da irgendwie an und irgendwelche Leute werden dich schon mitnehmen, hoffentlich, dir beibringen, was du lernen musst. Das muss ja bei uns strukturiert sein, organisiert sein. Ja, das kannst du halt nicht einfach machen, so, es wird schon irgendwie funktionieren, stell dich mal ins Büro, irgendwer kümmert sich drum. Sondern wenn du dich nicht halt aktiv vorher drum kümmerst und das organisierst, gibt's halt niemanden, der sich im Moment drum kümmert, weil halt kein Mensch diesen Menschen sieht. Ja? Ja, deswegen, das ist schon wichtig, ne? Da haben wir auch so mit dem Peer-Programm so ein bisschen, ne? So ein Peer-Buddy, so ein Onboarding-Buddy und Co. Das war so ein bisschen auch Struktur reinbringen, einen Ansprechpartner haben, so ein Single Point of Contact, wenn er irgendwie was hat, kann sich an Person melden, anwenden. Ja, ansonsten ist ja auch mittlerweile ganz gut durchstrukturiert. Noch nicht perfekt, aber ich glaube, wir sind schon ganz gut unterwegs dabei. Ja. Ja, ansonsten eine Frage, die vielleicht eher so an euch geht. Ich meine, Herausforderungen haben wir halt immer. Ich sage immer, gerade wenn man remote ist, wir sehen uns zwar alle digital auf Videokamera, aber ich glaube, dass das Thema Bindung aufbauen zum Unternehmen, aber auch um die Kollegen untereinander, ist halt nicht immer einfach. Ja? Ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Herausforderung, die auch immer eine Herausforderung bleiben wird. Ich behaupte mal ganz recht, da sind wir ganz gut bei. Wie ist denn eure Einschätzung dazu?
Ja, du hast im Endeffekt gesagt, es ist eine gewisse Herausforderung. Also es ist nicht so easy wie im Büro, wenn man sich auch regelmäßig so an einer Kaffeemaschine trifft und auch mal so mal ein bisschen quatscht. Ihr wisst, glaube ich, beide, dass ich da eher so der soziale Typ bin, der diese Bindung braucht, auch zu seinen Kollegen. Mein Sohn hat da den Begriff Arbeitsfreunde geprägt. Hatte ich vorher so nicht auf dem Schirm, aber das trifft es bei mir, glaube ich, ganz gut. Das war schon immer so, dass ich ein freundschaftliches Verhältnis zu vielen meiner Arbeitskollegen gepflegt habe. Und das war auch immer ein wichtiger Aspekt. Und das versuche ich auch jetzt noch. Also ich glaube, wir kriegen das auch ganz gut hin. Wir machen regelmäßig Kaffeepausen, wir quatschen so. Ich habe hier so zwei Kollegen, Kolleginnen in der Nähe, mit denen ich mich regelmäßig auch privat treffe. Da nimmt man halt mal die Stunde Fahrt auf sich. Früher war es eine Viertelstunde in der Stadt mit dem Fahrrad. Oder halt direkt nach dem Arbeiten aus dem Büro in eine Bar. Das ist natürlich jetzt ein anderer Aufwand. Aber man muss halt einfach Mittel und Wege finden, das anders zu etablieren oder irgendwie einen Ersatz dafür finden. Einen Stammtisch machen kann man auch digital. Man kann auch digital sich beim Bier trinken zugucken und zuprosten. Ist vollkommen okay. Das ist auch schön. Und ich glaube auch, wie du das schon sagst, Ben, wir sind da auf einem guten Weg und kriegen das, glaube ich, ganz gut hin. Und ich bin damit eigentlich bisher ganz, ganz zufrieden soweit.
Ja, also was ich da gerne ergänze, ist, das ist alles machbar. Also, aber zwei Aspekte, finde ich, sind für mich da relevant. Zum einen, ohne die Strategie-Meetings wäre es mir wahrscheinlich viel schwerer gefallen, zu den Arbeitsfreunden, mit denen ich ein sehr gutes Verhältnis habe, überhaupt eine gute Basis zu finden. Also mir hat es geholfen, da einfach zusammen mal einen ganzen Tag zu verbringen, um wirklich den Menschen auch kennenzulernen und nicht nur das, was er in den 5 Minuten oder 10 Minuten Kaffeepause erzählt, sondern mal so den ganzen Menschen zu sehen. Und man muss auch Gelegenheiten nutzen. Also eine Kollegin, die ist alle 1 bis 2 Monate in Frankfurt, das ist bei mir um die Ecke, also eine Stunde Fahrt halt, ne? Also um die Ecke. Und wenn sie da den nächsten Termin hat, dann ist es meist schon 2, 3 Wochen vorher. Du, Thea, ich bin in Frankfurt dann und dann. Und so jedes zweite Mal klappt es tatsächlich eigentlich, dass wir uns dann treffen. Aber man muss die Entscheidung bewusster treffen. Du kannst halt nicht zufällig jeden Abend so heute nicht morgen, sondern du hast nur alle 4 bis 8 Wochen in diesem Fall jetzt die Möglichkeit, die Kollegin zu treffen, und dann musst du sie auch nutzen. So, und dann verschiebe ich im Zweifel auch mal was Privates, wenn ich sage, okay, ich treffe jetzt die Alex, das passiert nur alle 8 Wochen, dann hat das halt eine höhere Priorität für mich. Sie ist meine Arbeitsfreundin, ich möchte sie gerne treffen. Genau, und ich genieße auch jetzt tatsächlich, seit kurzem haben wir diesen Stammtisch, finde ich super, es macht Spaß, einfach, man kann zu Hause sitzen, sein Getränk seiner Wahl öffnen und kann zusammen quatschen. Und ich fand das, als wir es jetzt zum ersten Mal gemacht haben, fand ich es tatsächlich cool. Es war natürlich nicht ganz so wie zusammen weggehen, du hast allerdings den Vorteil, du hast nicht irgendeine laute Musik im Hintergrund, die nervt, du hast keine Parksituation. Du bist nach dem Ende des Meetings sofort im Bett, also musst nicht noch nach Hause fahren oder so. Es hat durchaus seinen Charme. Jeder kann, wenn er denn will, was trinken, weil keiner muss mehr Auto fahren. Aber ja, auch das muss man dann wollen, und man muss es im Kalender stehen haben und muss auch erinnert werden und dran denken. Und ja, das ist natürlich früher einfacher gewesen, wenn man dann quasi die Afterhour mit den Kollegen besucht hat und sagt, komm, wir gehen noch gerade was trinken irgendwo. Und dann ist man halt da, und ja. Aber das regelmäßige Treffen für mich ist wichtig. Und Frage an dich zurück, Ben. Wir haben ja einmal im Quartal die Strategie-Meetings, die ja auch einen großen Kostenfaktor bei uns ausmachen. Siehst du als Geschäftsführer das genauso wie Amo und ich? Wir sind jetzt auch beide ja so sozial affine Menschen. Siehst du das genauso, dass es wichtig ist für uns als Firma, dass wir irgendwie eine Art Zusammenhalt, Teamgefüge und so weiter haben? Oder sagst du, hast du da eine andere Meinung zu?
Ich glaube, da hast du mit mir sogar den richtigen hier gerade im Podcast. Nicht nur ihr beide seid sehr sozial kompetente und auch Menschen, die wirklich soziale Kontakte brauchen. Ich bin ja selber so. Absolut. Also gerade die Strategie-Meetings, das Treffen abends, der Austausch beim Essen, ist unglaublich wertvoll. Also wirklich etwas, was ich niemals missen möchte. Gibt es ja auch so einen oder anderen Gedanken bei uns zur Transition, ne? Wie wichtig ist das Arbeiten davor in einem Strategie-Meeting, ne? Also macht es wirklich Sinn, 8 Stunden davor zu arbeiten, alle einzufliegen? Das war so ursprünglich mal der Gedanke, ne? Dass wir Strategie-Meetings einführen, um auch gemeinsam an Themen zu arbeiten, Workshops zu arbeiten. Tatsächlich stellen wir immer mehr fest, hey, die Workshops kriegt man auch eigentlich digital schon fast viel besser hin. Lass uns doch einfach die Strategie-Meeting einkürzen und sagen, hey, wir machen einfach ein Socializing-Event noch daraus und haben einfach mehr Spaß miteinander, und ne, das Arbeiten machen wir anders. Das ist ja auch so die nächsten Gedanken, die gerade so rumschwirren. Absolut. Wie gesagt, ich bin großer Freund davon. Ich möchte die nicht missen. Also wenn es nach mir gehen würde, wenn ich in einer Welt leben würde, wo ich mir was wünschen kann, dann würde ich sagen, lass uns mehr davon machen, nicht weniger. Aber das ist natürlich immer eine Frage der Budgets, ne? Weil, wie du schon angesprochen hast, so ein Strategie-Meeting ist leider als Remote-Unternehmen dann doch ein bisschen teurer.
Ja, weil es nicht nur die Kosten selber sind, sondern vor allen Dingen, und das ist halt bei Leuten, die 6 Stunden Anreise haben, ist halt die Zeit, die sie in der Bahn sitzen und im Worst Case nicht fakturieren können, wie wir immer sagen, das ist halt der größere Batzen dann. Ja.
Absolut.
Genau.
Ja, man muss sich überlegen, ne? Wie gesagt, wir haben der eine oder andere Mitarbeiter wirklich, das ist ja nicht aus der Luft gegriffen, der wirklich 6 Stunden Anreise hat, um irgendwie ins Ruhrgebiet zu kommen, was echt gut erreichbar ist.
Sollte man meinen. Aber Deutschland.
Sollte man meinen, ja, aber ne, dann hast du irgendwie 12 Stunden an Abreisezeit, das kann ja jeder mal zusammenrechnen, das sind halt schon mal 2 Tage nur fürs Reisen, die einfach draufgehen, dann noch einen Abend irgendwie was zusammen machen, das ist halt schon schwierig. Ne, wenn dann auch sich dann irgendwie morgens da sein sollst, irgendwie um 10 Uhr, um Spalier zu stehen, um zu arbeiten, das ist natürlich dann deutlich schwieriger. Da musst du dann Vorabend anreisen und Co. und bist halt irgendwie 3 Tage unterwegs anstatt einem. Mhm. Aber anscheinend ist es uns allen so wichtig, dass wir es trotzdem machen. Das finde ich gut. Ich höre es ja auch immer wieder daraus, auch im Gespräch mit anderen Kollegen. Allen ist das wichtig, deswegen machen wir das auch weiterhin so. Ich finde es schön, dass drumherum, zwischen dem, was wir offiziell machen, auch inoffizielle gibt, wie diese Arbeitsfreunde-Treffen, die ihr auf einmal habt, ne, dass so ein Stammtisch existiert, der ja auch nicht von uns kam, sondern ne, aus den Mitarbeitern heraus. Das freut mich. Das zeigt einfach, dass wir auf einem guten Weg sind, auch was die Kultur und die Belegschaft angeht und die Bindung zueinander und zum Unternehmen. Finde ich gut.
Ja. Amo, wärst du bei der Accepting, wenn es keine Strategie-Meetings gäbe?
Puh. Ich glaube ja, aber weniger glücklich. Mit meinen Arbeitsfreunden.
Wenn ich frage, wie lange wärst du denn?
Genau, ja, dann.
Also ich glaube, das ist genau das, was Thea schon sagte. Viele hat man dadurch erst richtig kennengelernt, die man vorher nicht kannte. Also ich bin ja jetzt, wenn man mal ehrlich ist, wie viele Leute haben wir mittlerweile, die sich schon vorher kannten? Mit denen hätte ich, glaube ich, das gleiche Verhältnis wie jetzt, aber gerade Thea ist jetzt so eine Kollegin, oder Alex, Wir haben da noch ein paar Leute, die man vorher nicht kannte und die hat man erst bei den Strategie-Meetings, wenn man da einen ganzen Tag zusammenhockt und das seit 2,5 Jahren einmal im Quartal. Das ist schon eine andere Bindung, die man dann aufbaut und wie man sich dann kennt. Und dann kommt es auch eher dazu, dass man sagt, hey, lass uns heute Abend mal ein Stammtischbier trinken oder ein anderes Getränk. Mit Halbfremden, die ich immer nur bei der Arbeit alle paar Wochen mal remote sehe, ist es was anderes. Also von daher ist eine schwierige Frage.
Ich finde gerade für mich selber, ich bin ja diejenige, die im Backoffice alle möglichen Sachen macht und auch ganz viel Personalangelegenheit zu klären hat. Und für mich ist es total wertvoll, dass ich irgendwie ein gutes, ich will jetzt mal sagen, freundschaftliches Verhältnis zu den Kolleginnen und Kollegen habe. Das macht das Arbeiten im Alltag für mich auf jeden Fall leichter, weil du auch mal irgendwie einen Spaß machen kannst. Und dann hast du einfach, das ist nicht so ein professionell distanziertes Verhältnis, was man natürlich auch machen kann, aber es macht einfach mehr Spaß. So, das ist für mich auf jeden Fall ein Punkt. Und viele unserer EntwicklerInnen würde ich im Alltag nicht kennenlernen, wenn die nicht in der Kaffeepause sind, weil die da immer bei ihrem Kunden hocken. Ja, dann hätte ich einfach außer ein paar E-Mails und so keinen Kontakt zu denen. Das wäre einfach schade.
Und jetzt zerstörst du schon so ein bisschen das Bild von uns IT-Lern, ne? Und wem man kann Spaß mit uns haben.
Nee, das meine ich jetzt nicht auf die IT-Ler bezogen. Das ist auf die Remote-Worker bezogen. Vielleicht noch eine Frage dazu zum Thema Rollen, Positionen. Also ich mache ja sehr viel anderes wie alle anderen bei uns in der Firma. Ben, die Frage an dich. Siehst du irgendwelche Rollen oder irgendwelche Level, für die Remote Work am wenigsten geeignet ist? Also gibt es irgendwelche Personen, wo du sagst, das besser nicht remote?
Ja, also ich sag mal, bei uns im Unternehmen mit den Rollen oder den Positionen, die wir haben, sehe ich das noch nicht. Gibt sicherlich in anderen Unternehmen Stellen, die einfach nicht ohne weiteres remote besetzt werden können. Ne? Denkt man in die Lageristen oder ähnliches. Ne? Natürlich ist es technisch trotzdem machbar. Macht halt meistens keinen Sinn. Bei uns ist das halt nicht der Fall. Wenn ich jetzt der IHK glauben würde, würde ich sagen, auf jeden Fall Auszubildende können das nicht. Auszubildende sind auf gar keinen Fall in der Lage, remote zu arbeiten, weil die sind ja alle doof. Ja? Anführungszeichen? Nee, natürlich
sind
sie
nicht. Wir haben den einzigen, der nicht doof ist, Ben.
Ja, das glaube ich halt nicht. Also ich glaube, es ist sehr, sehr abhängig davon, einfach weiß ich, welche geistige Reife jemand hat und wie viel Erfahrung er mit Homeoffice arbeiten hat, wie diszipliniert er ist. Das ist absolut nicht am Rollenlevel oder am Alter oder sonst irgendwas am Bildungsstand festzumachen. Das muss man einfach auch beim Recruiting auch erfragen, herausversuchen, rauszukitzeln. Ne, wie viel Erfahrung hat derjenige schon? Wie gut kann er sich das wirklich vorstellen? Weil viele haben so eine leicht romantische Vorstellung davon, wie das irgendwie ist, im Homeoffice zu arbeiten. Letztendlich brauchst du halt gute Routinen und viel Disziplin, damit das vernünftig funktioniert. Mhm. Und natürlich ein gutes Unternehmen, das auch vertraut. Das hören wir leider auch immer mal wieder, dass es Unternehmen gibt, wo die Vorgesetzten den Mitarbeitern nicht vertrauen, von wegen, ja, die machen zu Hause ja eh nichts. Wenn ich der Meinung wäre, dass meine Mitarbeiter zu Hause nichts machen, hätte ich ein ganz, ganz großes Problem, weil dann würden wir gar nichts tun.
Dann hättest du nicht remote gegründet, nehme ich an.
Das ist vollkommen richtig, ja. Nee, also ja, ich sehe das. Das ist, glaube ich, sehr, sehr individuell. Es gibt sicherlich den einen oder anderen Menschen, der geboren ist dafür, im Homeoffice zu arbeiten, weil er einfach grundlegend strukturiert ist, nicht große Sozialkontakte braucht oder sich selber besorgen kann. Andere brauchen ein bisschen mehr Hilfestellung dazu. Wiederum gibt es auch ganz sicher Leute, die so gar nicht, ich sag mal, Anführungszeichen Isolation im Homeoffice arbeiten können. Isoliert ist das ja nicht, aber ich glaube, es gibt ganz, ganz viele, die einfach so nicht arbeiten können. Die würden sich wahrscheinlich auch nicht bei uns bewerben und werden also wahrscheinlich im Recruiting schon aussortieren. Also, die braucht man auch nicht überzeugen. Ne? Das ist vollkommen in Ordnung dazu, wenn jemand nicht im Homeoffice arbeiten möchte oder kann, ist das vollkommen legitim. Aber ich glaube, per se ist er erstmal, kann das jeder.
Ja. Also bis dahin fand ich jetzt mega spannend, mega interessant. Ich glaube auch unsere Hörerinnen und Hörer haben heute viel mitgenommen. Vielen Dank, Ben, schon mal, dass du auf jeden Fall dir die Zeit genommen hast, hier bei uns im Podcast zu sein. Ich habe noch ganz, ganz viele Fragen zum Thema Mitarbeiterführung, Mitarbeiterentwicklung, aber ich fürchte, das würde für heute den Rahmen sprengen. Würde mich aber freuen, wenn wir über das Thema, du bist ja bei der Seppling mit Frank zusammen auch für HR verantwortlich, wenn wir dazu vielleicht nochmal einen extra Podcast machen, wie man eigentlich remote führt und wie man Personalentwicklung betreiben kann, ohne dass man sich in der Kaffeeküche trifft und im Aufzug nebeneinander steht und das erste Mal dem Chef persönlich begegnet und so Geschichten. Stehst du zur Verfügung? Hast du Bock? Oder sagst du jetzt nach der einen Folge, never ever again?
Ganz sicher habe ich Bock, aber in der Regel macht man noch so ein Spiel mit der Community, ne? Schafft mir 100 Likes oder so, 10 Kommentare zu dem Thema und dann komme ich wieder. Ne, jetzt darfst du schnell mal überlegen und dann rufst du die Hörer und Hörerinnen dazu auf, irgendwie bei LinkedIn was zu machen und dann kriegst du mich wieder zurück.
Wir machen das einfach, wir kriegen das auf jeden Fall irgendwie hin, keine Frage. Vielleicht eine letzte Frage, oder ich habe zwei Abschlussfragen. Die eine Frage, du bist jetzt 3 Jahre Unternehmer, Gründer, Remote. Würdest du wieder gründen und würdest du wieder Remote gründen?
Zwei Fragen. Würde ich wieder gründen? Ja, aber wieder nicht alleine. Also auch da wieder mit einem starken Team an meiner Seite ist die Gründung einfach einfacher und viele Sachen werden einfacher auch hinterher und man hat einfach von vornherein Wissen drin, was man sich alleine nicht aneignen kann und auch nicht sollte. Also ich muss nicht alles lernen, brauche ich nicht, dafür habe ich andere Leute. Und remote auf jeden Fall.
Ja.
Also gar keine Frage. Immer wieder. Und ich unterstütze auch gerne Leute, also wenn ihr Fragen habt zum Thema Remote gründen oder Remote führen oder generell Remote-Arbeit, wendet euch einfach an mich, über LinkedIn könnt ihr mich finden. Stehe ich jederzeit zur Frage bereit, zur Antwort bereit.
Wir verlinken dein LinkedIn-Profil einfach in die Shownotes, dann ist jeder direkt bei dir und das machen wir. Vielleicht noch eine letzte Off-Topic-Frage. Unser Podcast heißt ja Remote Coffee. Ben, wenn du ein Kaffee wärst, welcher Kaffee wärst du und warum?
Ich kenne jetzt keinen Kaffee, aber wenn wäre ich ein doppelter Espresso. Meistens zu viel Energie und zu viel davon und auch zu viel, wenn ich da bin. Und Leute, ja, nee, ich wäre ein doppelter Espresso auf jeden Fall. Genießt man, kann man auch nur in Dosen ertragen.
Amo grinst, möchtest du das kommentieren?
Ja. Nee, also ich finde, Ben hat da eine gute Wahl getroffen, passt.
Ja. Aber ich muss mich auch outen, ich trinke halt auch gerade keinen Kaffee, sondern gute Wasser mit Sprudel und Zitrone.
Tja, dann sind wir in einem Team. Dann ist
Was trinkst du denn für einen Kaffee gerade?
Ich trinke ja gar keinen Kaffee. Wie die Hörerin schon wissen, wird mir ja schlecht davon. Amo, wie ist dein Kaffee-Level heute? Wir haben 11.30 Uhr.
Ich hatte erst einen, es wird gleich Zeit.
Ja.
Also passt der Moment noch nicht rein. Zwischen Kinderbetreuung und Podcast aufnehmen.
Eieieiei.
War nicht genug Kaffeeluft.
Du Armer. Also in diesem Sinne, ran an die Kaffeemaschine. Ich danke dir nochmal, Ben, für die Zeit. Super, dass du da warst. Vielen Dank. Und ich bin sicher, wir werden in einer der nächsten Folgen dich nochmal zu Gast haben. Und die Hörerinnen können sich da auf was freuen. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.
Ich freue mich. Vielen Dank.
Tschüss.
Danke. Ciao.
Der Kaffee ist leer und die Ideen werden wachsen. Danke, dass du beim Podcast Remote Coffee dabei warst. Lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, denn dadurch hilfst du uns, dass Remote Coffee tiefere Wurzeln schlagen kann. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.